Bird Island war nun für die kommenden Monate seine neue Heimat und daran würde er nichts ändern. Zu jenem Zeitpunkt hatte Henry keine Ahnung, dass er seine Entscheidung bald bitter bereuen würde.
Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge.
Wir begrüßen heute Krimi- und Mystery-Autorin Sabine Wolfgang. Hallo.
Hallo, danke vielmals für die Einladung. Schön, dass wir uns dieses Mal auch sehen können.
Ne? Zuletzt warst du ja bei uns in Folge 18 zu hören und das ist jetzt schon Folge 81. Damals haben wir über Wort für Mord gesprochen und das war am 27. Ja. Oktober 2021 und seitdem ist bei dir wahrscheinlich einiges passiert, oder?
Ja, genau. Also nicht nur privat ein Umzug, weil damals habe ich noch in Holland gelebt, jetzt wohne ich in der Schweiz. Ja, und auch zwei neue Bücher sind entstanden. Neben meinem Hauptjob eigentlich als PR-Beraterin habe ich glücklicherweise wieder die Zeit gefunden, um neue Dinge niederzuschreiben und mich auch mit einer früheren Reise von mir zu beschäftigen, die damals nach Südafrika gegangen ist. Und deswegen ist Insel der Vögel entstanden.
Von wo sendest du gerade? Sorry, Maxi, weil das letzte Mal war es, glaube ich, aus Holland. Und ist es heute die Schweiz oder Österreich?
Es ist die Schweiz.
Heute aus der Schweiz, sehr cool. Maxi?
Mich hat jetzt interessiert, war das dann Bird Island, auf der du warst? Basiert dieses Buch auf deinen Erfahrungen dort?
Genau, also dort habe ich zum ersten Mal diese Spukgeschichte gehört.
Die gibt's wirklich?
Die hat mir jemand erzählt und das hat mich damals gleich so begeistert. Im Zuge meines Volontariats, das ich ja damals gemacht habe, vor mittlerweile 13 Jahren. Ich habe dann sehr intensiv Reisetagebuch geführt, um wirklich jede noch so kleine Beobachtungen in dieser sehr intensiven Zeit festzuhalten. Und habe dann auch gleich diese Romanidee niedergeschrieben, die mir dann während eines Arbeitstages dort gekommen ist, weil ich mir gedacht habe, vielleicht will ich ja irgendwann mal ein Buch draus machen. Und ich bin froh, dass ich das alles niedergeschrieben habe. Und viele Jahre später habe ich es mir dann wieder zur Hand genommen und habe mir gedacht, so, und jetzt tauche ich noch einmal in diese intensive Zeit ein und gönn mir diese schöne Zeit noch einmal, indem ich mich damit befasse, einen Roman draus zu machen. Ich war im Edo Elephant National Park, genauso wie meine Hauptfigur Henrik. Er ist aber nach Bird Island gefahren. Das ist diese vorgelagerte Vogelinsel. Dort war ich selber nicht, aber ich war im selben Park am Festland.
Ich schmunzle ein bisschen in mich rein, weil das schon sehr, damit sind wir eigentlich schon sehr tief in der Folge. Darauf kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen. Das ist das Buch, so sieht es aus, Insel der Vögel. Und es ist ein Mystery-Roman und ich und der Maxe sind ja große Mystery-Fans. Ich spätestens seit der Serie Lost, falls die dir was sagt. Und deswegen war auf jeden Fall großes Interesse an dem Buch da. Und die Textstelle von eben, die ihr da draußen gehört habt, die ist aus dem Buch. Und kurz gesagt, wir haben den Namen schon gehört, Henrik, geht es um die südafrikanische Insel Bird Island. Und Henrik fährt dahin, um ein neues Buch zu schreiben. Das ist der Plan. Allerdings wird er durch Gegebenheiten abgehalten. Worum geht es in dem Buch? Was passiert dem Henrik da?
Henrik wird von Anfang an eigentlich gewarnt, dass er kann ja überall hin auf der Welt fahren, um seinen Roman zu verfassen. Warum muss er gerade nach Bird Island reisen, wo es ja seit Jahrzehnten spuken soll? Also das ist ihm eigentlich nichts Neues. Er wird von mehreren Leuten gewarnt, vor allem von seinem langjährigen Freund Peter, den er damals im Volontariat vor 25 Jahren kennengelernt hat. Aber Henrik glaubt an alles nicht und er will einfach seine Ruhe zum Schreiben haben und glaubt, diese dort just auf dieser Insel zu bekommen und lässt sich nicht davon abhalten. Man merkt aber als Leser sehr schnell, wenn Henrik auf der Insel landet, dass viele Dinge nicht ganz Normal sind dort, dass einige Personen sich sehr seltsam verhalten und er wird ganz langsam, aber sicher in diese mysteriösen Begebenheiten mit hineingezogen und wird dann zu späterer Stunde sogar in eine Detektivrolle hineingedrängt, diese mysteriösen Begebenheiten aufzuklären.
Bei Award für Mord war es ja auch so, dass die Hauptfigur eine Autorin war und Henrik ist wieder ein Autor. Wieso schreibst du gerne Hauptfiguren als Autoren? Kommt das von einem persönlichen Standpunkt aus? Schreibt man als Autorin gerne andere AutorInnen?
Sehr gut beobachtet, sehr gute Frage. ich muss sagen, eine meiner absoluten Lieblingsautorinnen ist Patricia Highsmith. Und die hat wahnsinnig viele Romane aus der Sicht von Autoren geschrieben. Das habe ich damals, wie ich so angefangen habe, wirklich intensiv zu lesen, vor 20, 25 Jahren, habe ich das wahnsinnig spannend gefunden, diese Romane über Autoren. Also man schreibt über einen Autor. Ich fand das irgendwie genial, dass sie das immer wieder gemacht hat. Nicht bei jedem Roman, aber bei vielen. Und irgendwie kommen mir auch immer wieder solche Geschichten. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, warum ich das so faszinierend finde. Aber ja, diese Figur als Autor, die ich ja selber eigentlich immer haben wollte, weil ich wollte sehr lange Zeit Autorin werden. Und es hat natürlich dann halt auch ein bisschen gedauert, bis man dann soweit ist, bis man überhaupt die Zeit hat, sich mit einem Roman zu befassen. Da müssen ja sehr viele Dinge zusammenfinden. Das passiert ja nicht von heute auf morgen. Und deswegen habe ich das einfach, glaube ich, in meiner schriftstellerischen Entwicklung immer wahnsinnig spannend gefunden. Und das bringe ich jetzt so irgendwie zum Ausdruck.
Hast du ein Lieblingsbuch von Patricia Highsmith, was nicht der talentierte Mr. Ripley ist?
Ja, der ist natürlich schon sehr, sehr weit vorne. Also ich finde da auch die filmische Umsetzung grandios. Und Zwei Fremde im Zug finde ich super toll. Also ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, da geht es um zwei Personen, die sich im Zug treffen und jede Person will eigentlich jemand anderen loswerden und sie kommen dann auf die geniale Idee, der eine bringt diese Person der anderen Person um und umgekehrt, so dass es kein Motiv gibt auf beiden Seiten.
Ich meine, also du hast auf jeden Fall in der letzten Folge nämlich die Patricia Highsmith schon erwähnt. Und dann habe ich nämlich der talentierte Mr. Ripley gelesen. Ja. Ist mir das im Gedächtnis geblieben. Und das andere, das finde ich aber, das klingt auch ziemlich cool. Und ich finde, man hat auch bei der Antwort eben bei dir die Leidenschaft rausgehört für solche Geschichten. Und was wir ganz am Anfang der Folge gehört haben, war die Leidenschaft für Afrika, denn in der Danksagung, also du hast es am Anfang der Folge jetzt schon vorweggenommen, hast es erzählt, ich habe es in der Danksagung schon erfahren, dass dieses Buch mehr als ein Werk der Fiktion ist, so schreibst du es, denn Afrika ist nicht zufällig gewählt als Ort des Geschehens. Woher kommt die Begeisterung für das Land, für den Kontinent und wie viel Afrika hat es dann auch in deinem Buch geschafft?
Das hat sich irgendwie so ergeben. Also ich hatte jetzt, keine Ahnung, vor 20 Jahren oder so nie Afrika als Reiseziel großartig weit vorne auf meiner To-Visit-Liste. Aber ich hatte dann einfach mal eine Idee zu einer sehr arbeitsintensiven Zeit, dass ich gerne eine Auszeit machen würde und habe tatsächlich Auszeit gegoogelt, weil ich war sehr offen, was es denn sein könnte. Und ich habe mir gedacht, ich lasse mich jetzt einfach mal inspirieren, was da für Antworten kommen und für mögliche Projekte. Und bin dann online auf eine Seite gestoßen, die Volontariate vermittelt auf der ganzen Welt, je nachdem, für welche Dinge man sich interessiert. Und da ist mir dieses Projekt gleich ins Auge gesprungen, mitarbeiten in einem südafrikanischen Nationalpark, den ganzen Tag im Freien arbeiten, umgeben von wunderschöner Natur und beeindruckenden wilden Tieren. Und ich habe mir sofort gedacht, das muss ich machen und habe mich dann dafür beworben und mich dann insgesamt 6 Wochen freigeschaufelt. Also ich war zuvor 2 Wochen privat noch dort und bin dann von dort in dieses Volontariatsprojekt gegangen und habe dann 4 Wochen Seite an Seite mit den Rangern mitgearbeitet. Und das kann man sich natürlich vorstellen, dass das eine sehr, sehr prägende Zeit war. Also diese 4 Wochen, wenn ich da zurückdenke, kommen mir vor wie mindestens 3 bis 6 Monate, weil einfach so viel passiert ist und so viel unterschiedliche Dinge passieren jede Minute zu unserem Arbeitsalltag hier in Mitteleuropa. Und ich habe mich immer so gefühlt, wie wenn ich in eine Dokumentation einsteige, die ich gerade im Fernsehen sehe und plötzlich mittendrin dabei bin. Und ja, also war eine wunderschöne Zeit und man kann sich vorstellen, das war sehr, sehr inspirierend.
Jetzt, Martin, du hast das Buch ja gelesen. Wie viel liest man denn tatsächlich raus von dieser Begeisterung, von dieser Erfahrung?
Man liest sehr viel von dem Volontariat, weil auch der Henrik ja, eigentlich soll sein Buch ja über die Zeit von damals gehen. Und hier haben wir jetzt eine Metaebene, weil ja theoretisch eigentlich du deine Zeit von damals da reinpackst. Und ich habe da ganz viele Fragen. Und es gibt eine Szene, da beschreibt der Henrik, nee, ich glaube, das ist gar kein Tagebucheintrag, aber es gibt eine Szene, da ist er mit einem Ranger und seinem Freund, dem Peter, da in der Steppe, sage ich mal, und das Gewehr ist schon im Anschlag und da sind, ich glaube, ein Löwen oder sowas, meinen die gesehen zu haben. Und wenn man solche Dokumentationen anschaut und man sieht dann, wie die Leute da irgendwie aus der Entfernung die wilden Tiere filmen, dann sollte man eigentlich meinen, dass die irgendwie Angst haben. Und wie war das bei dir? Hast du irgendwie Tiere gesehen, wo du dir dachtest, ah ja, diese Katze ist von da hinten ganz süß, aber hoffentlich kommt die nicht näher?
Ja, also solche Begegnungen hat man ja fast jeden Tag. Und ich meine, es war immer was ganz, ganz Besonderes, auch wenn es noch so oft passiert ist, dass man zum Beispiel einen Löwen gesehen hat. Ja, also man weiß, in diesem Nationalpark gibt's Löwen. Aber immer wieder war es schön, die zu sehen. Und auch für die Ranger war das immer wieder schön. Obwohl die teilweise 10, 15 Jahre schon dort arbeiten, für die war das immer wieder ein besonderes Erlebnis. Und das fand ich auch einfach so toll zu sehen, wie begeistert diese Leute sind von ihrer täglichen Arbeit und wie sehr sich die für die Tiere da draußen interessieren und gerne mit anpacken bei den Dingen, die es zu tun gibt. Tatsächlich neigt man dazu, das ein bisschen zu unterschätzen. Also da ist so diese Wildkatze, die ist plötzlich auf einmal in der Nähe und nicht über eine Tierdokumentation zu erspähen. Das könnte zu einer sehr brenzligen Situation kommen. Aber in diesen Situationen, in die ich da war, muss ich sagen, habe ich mich immer extremst gut aufgehoben gefühlt bei den Rangern. Ich habe immer das Gefühl gehabt, die wissen, was zu tun ist in jeder Situation. Die erleben das ja tagtäglich. Da gibt es ständig solche Situationen. Und du hast ja auch gar keine andere Wahl. Du musst da einfach den Leuten vertrauen, weil sonst bist du ja alleine aufgehoben da draußen in der wilden Natur in Afrika.
Gab es da ein Highlight, wo du dachtest, das muss ich mindestens erleben, sonst fahre ich enttäuscht nach Hause?
Also ich muss wirklich sagen, ohne zu lügen, es waren jeden Tag wunderschöne Tierbegegnungen. Also von Momenten, wo auf einmal eine Zebraherde von links nach rechts läuft oder man erspäht im Nebel in der Früh die Büffelherde, also diese Büffelschwerpunktaktion, die ich am Anfang des Buches beschreibe, die Henrik da dann noch einmal durcherlebt, wenn er die Tierdokumentation im Flugzeug sieht. Das ist genau so gewesen und da war ich mit dabei. Das war einfach ein wahnsinnig grandioses Erlebnis, da mal dabei zu sein. Ich könnte jetzt gar nicht eine Situation hervorheben. Also vieles habe ich halt einfach im Buch geschildert. Also ganz viele Tiersituationen, Tierepisoden, die da drinnen vorkommen, sind eins zu eins so passiert. Das war mir einfach wichtig, das da mit reinzuarbeiten, weil ich das, wie gesagt, ja auch so detailliert niedergeschrieben habe in meinem Reisetagebuch und das dann auch gleich fürs Buch verwenden wollte. Das Einzige, was mir nicht geglückt ist, ist einen Leoparden zu erspähen. Also dieser eine der Big Five ist mir noch verwehrt geblieben. Das ist halt einfach wirklich eine Glückssache. Also Leoparden sind halt auch nachtaktiv, da muss man eigentlich in der Nacht viel unterwegs sein und ja, ein absoluter Glücksgriff. Da gibt's Leute, die fahren nach Südafrika oder nach Kenia auf Safari und sinnen sofort in der ersten Nacht und andere Leute sind monatelang dort und erblicken nie einen Leoparden und es gab sogar auch viele Ranger, die gesagt haben, sie haben noch nie einen gesehen.
Warst du denn zwischenzeitlich nochmal dort oder war das deine einzige Reise dorthin?
Das war tatsächlich das erste und letzte Mal bis dato nach Südafrika, aber ich war Jahre danach dann noch einmal in Namibia. Und von Namibia habe ich auch einige Tiererlebnisse mit in Insel der Vögel gepackt. Und da muss ich sagen, das war halt einfach noch einmal ursprünglicher, weil da bist du halt sehr oft wirklich stundenlang auf der Straße unterwegs. Du begegnest keinem einzigen anderen Auto in dieser Zeit und hast einfach wirklich die ganze Zeit wilde Natur rund um dich herum. Und es sind nicht so abgetrennte Nationalparks wie in Südafrika. Also Namibia ist noch einmal viel wilder.
Da hatten wir die Autorin Sonja Piontek zu Gast und sie war mit so einem Offroad-Auto unterwegs in Namibia und hat das auch in einem Buch festgehalten und hat sie uns auch mal geschildert, wie das war, wenn dann plötzlich die Elefantenkolonne am Auto vorbeiläuft und man muss erst warten, bis jedes einzelne gewaltige Tier endlich die Straße frei macht, dass man weiterfahren kann. Das macht mir immer sehr viel Spaß, bei solchen Geschichten zuzuhören.
Ja, man merkt dann wahrscheinlich einfach, wie klein man eigentlich ist im Vergleich zur Natur oder wie mächtig die eben auch sein kann. Weil so eine Elefantenherde ist nicht zu unterschätzen, glaube ich.
Genau, also dieser Respekt vor der Natur, das finde ich auch wahnsinnig schön und ich glaube, das sollte man wirklich auch mal selber erleben. Also der Mensch ist so klein und der sollte sich eigentlich bisschen mehr zurückhalten. Manches Mal finde ich gar nicht so schlecht. Die Tiere da draußen, die Natur ist ja viel stärker als wir.
Aber nicht nur die Natur hat eine große Hauptrolle in deinem Buch, sondern auch die Mystery. Und ja, du hattest ja jetzt nach deinem Krimi einen Ausflug in die Welt der Kinderbücher und jetzt dann eben Mystery, das heißt, wir haben ein Krimi, ein Kinderbuch und Mystery. Wie ist das dann bei dir mit den Genres? Wählst du die aus oder wählen die dich aus?
Ja, gute Frage. Also bei mir ist es so, ich muss das ja nicht machen. Also das ist ja alles freiwillig. Ja, ich habe einen Hauptjob und nebenbei schreibe ich einfach wahnsinnig gerne Geschichten. Jedes Mal, wenn ich mit einem Buch fertig bin, sage ich so, das war's jetzt. Jetzt kommt sicher nichts mehr. Haken drunter, fertig. Aber sobald ich dann wieder eine Idee habe und die mich nicht loslässt, muss ich sie sowieso umsetzen. Also das ist einfach so, wenn eine Idee kommt und ich denke, das kennt ihr ja auch, weil ihr schreibt sie auch gerne und man denkt dann nichts anderes und die Idee verfeinert sich im Kopf und man wacht in der Nacht auf und denkt sich, ha, das gehört da unbedingt rein und ja, es verfolgt einen dann einfach Wochen und Monate lang, dann muss man das Projekt auch umsetzen. So war es eigentlich bei all meinen Büchern. Es ist immer durch einen Geistesblitz entstanden. Und das mit dem Kinderbuch ist da eigentlich das klassische Beispiel dafür, weil wenn man mich gefragt hätte, welche Genre ich sicher nicht schreiben werde, hätte ich wahrscheinlich Kinderbuch gesagt. Aber dann kam dieser Geistesblitz, als ich im Flieger gesessen bin in die Karibik und das war auch so, dass ich mir gedacht habe, ich warte jetzt einfach mal den Urlaub ab, ob mich die Idee dann danach immer noch so begeistert. Und ich bin zurückgekommen und habe mich dann quasi hingesetzt und habe das Buch runtergetippt. Also wenn es dann so ist, dass eine Idee einfach da ist und dich komplett in Beschlag nimmt, dann musst du sie auch zu Papier bringen, egal welche Genre es ist. Das hat sich jetzt bei mir total ergeben, dass ich da ein bisschen von Genre zu Genre springe. Und ja, also ich finde es bewundernswert, wie andere Autoren das machen, dass sie einem Genre treu bleiben und da jährlich ein Buch raushauen. Das könnte ich nie. Bei mir ist es halt einfach ein bisschen bunter gemischt.
Und gut, die Ideen müssen auch manchmal reifen. Also du hast ja gesagt, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, dass du auf Bird Island warst. Und ja, wie guter Wein, muss manchmal reifen.
Genau, also deswegen, ich bin immer ein Fan davon, sich die Dinge niederzuschreiben und irgendwann hat man vielleicht das Gefühl so, und jetzt ist die Zeit reif und sowas bei mir genauso. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, dass ich die erste Version von Insel der Vögel geschrieben habe und dann ist noch einmal, hat das Projekt noch einmal ruhen müssen, habe ich das Gefühl. Und dazwischen sind die anderen Buchprojekte passiert. Und heuer habe ich dann das Gefühl gehabt, so, und jetzt möchte ich mich wieder mit Insel der Vögel beschäftigen. Und ja, beziehungsweise nicht heuer, sondern letztes Jahr, 2024.
Kenne ich zu gut. Sabine, vier deiner Bücher sind bei Verlagen erschienen. Beim letzten und auch bei dem Buch hast du dich für Self-Publishing entschieden. Hat Self-Publishing für dich einen besonderen Reiz? Ist dir das lieber als Verlags, verlegt oder was für eine Beziehung hast du zum Self-Publishing?
Ja, also jetzt, wo ich beides ausprobiert habe, muss ich einfach ganz objektiv sagen, es gibt bei beiden Vor- und Nachteile. Ja, also mir war es einfach immer wichtig, wenn ich einsteige ins Autorendasein, dann möchte ich die ersten Projekte über Verlage machen. Das war dann einfach doch nochmal eine ganz gute Hilfe am Anfang, wenn man noch nicht weiß, wie funktioniert so es, so ein Projekt umzusetzen. Jetzt nach einigen Erfahrungen mit verschiedenen Verlagen in zwei unterschiedlichen Ländern, habe ich dann einfach gemerkt, es gibt Dinge, die wunderbar funktionieren und wo ein Verlag unersetzlich ist. Es gibt aber andere Dinge, die könnten vielleicht noch ein bisschen besser funktionieren. Es hat sich bei mir, also ich habe dann nie den Wunsch gehabt, das nächste Projekt unbedingt Self-Publishing, so war es gar nicht, sondern bei diesem Kinderbuch hatte ich das Gefühl, ich möchte das so schnell wie möglich rausbringen. Und nachdem Verlage ja sehr lange Vorlaufzeiten haben, habe ich mich gleich gar nicht auf die Suche nach einem Verlag begeben, und habe das einfach so schnell wie möglich das Projekt umsetzen wollen. Ich hatte auch wirklich im Kopf, wie diese Figuren im Kinderbuch ungefähr ausschauen sollen. Das heißt, ich habe mir dann eine Grafikerin zur Hand genommen, die das dann alles grafisch umgesetzt hat. Und ich habe das Gefühl, für dieses Projekt war das wirklich perfekt so. Aber das ist dann genauso geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Auch das Cover und alles drum und dran. Und es ist innerhalb von einem halben Jahr dann draußen gewesen, von der ersten Idee weg. Also das ging dann relativ schnell. Und bei einem Verlag, ja, hätte es wahrscheinlich 1,5 Jahre auf jeden Fall gedauert. Ja. Genau, und bei Insel der Vögel war es so, da habe ich ursprünglich nach Verlagen gesucht. Das hat dann nicht ganz gepasst. Dann kommt natürlich noch dazu, Südafrika oder Afrika generell ist ein bisschen ein exotischerer Ort. Das heißt, es passt nicht in jedes Verlagsprogramm hinein. Ich habe dann zwar auch ein Verlagsangebot auf dem Tisch gehabt, aber habe mich dann dagegen entschieden. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das möchte ich auch noch im Self-Publishing machen. Jetzt wusste ich dann schon vom Kinderbuch, wie es ungefähr funktioniert. Und genau, es ist zwar in der Letztphase Lektorat, Korrektorat, Covergestaltung, alles, was damit zusammenhängt, bis man das Buch dann tatsächlich in Händen halten kann, sehr, sehr viel mehr Arbeit für einen selbst. Da wird einem dann wieder klar, was denn doch alles der Verlag normalerweise übernimmt. Aber wie gesagt, zusammenfassend, es hat beides Vor- und Nachteile. Wenn mich jemand fragt, was ist besser, hängt es immer davon ab, was hat man denn für Ziele, was will man denn erreichen?
Ich weiß noch, vor 3 Jahren habe ich dich gefragt, was man beachten sollte, wenn man auf der Suche nach einem Verlag ist oder wenn man sich bei Verlagen bewirbt. Und da war der Tipp, wenn ich mich richtig erinnere, bewerben, bewerben und bewerben und Geduld mitbringen. Und jetzt stelle ich die Frage quasi anders. Was würdest du Leuten für einen Tipp geben, die sich fürs Self-Publishing entschieden haben? Weil du hast ja auch verschiedene Stationen angesprochen, wie Lektorat, Korrektorat, Cover etc., die man beachten sollte. Hast du vielleicht so einen schnellen Tipp für uns, wo man sagt, okay, macht euch eine Checkliste oder vergisst bloß dieses und jenes nicht?
Naja, es ist einfach sein Buch ist ein riesengroßes Projekt und wenn man das Buch mal fertig geschrieben hat, dann beginnt eigentlich erst die richtige Arbeit. Also es ist ja fast so, wie wenn das Schreiben der Geschichte einen geringeren Anteil der folgenden Arbeit ausmachen würde. Ja? Und da muss man sich halt einfach auf jeden Fall die Zeit dafür nehmen und das gut einplanen. Also nur weil die Geschichte fertig geschrieben ist, heißt das nicht, dass sie im nächsten Monat schon erscheinen kann. Ja. Ich habe mir für das Lektorat dann wirklich Monate genommen und noch eine Schleife gemacht und noch eine Schleife und noch eine Schleife. Und immer wenn ich gedacht habe, so, und das ist jetzt die letzte, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt noch eine. Es hat Ewigkeiten gedauert. Und irgendwann hat man dann das Gefühl, vielleicht sollte ich es gar nicht rausbringen, weil man hat überhaupt keine Distanz mehr zum Buch und zur Geschichte und auch zum Stil mehr. Also ich konnte es jetzt nicht mehr beurteilen, ist das jetzt gut, ist das schlecht? Also, und da immer wieder das Buch zur Seite zu legen und zu sagen, okay, man macht jetzt wieder mal 1-2 Wochen Pause, schaut sich das nicht an und dann geht man wieder mit einem frischen Kopf drüber, das ist wahnsinnig wertvoll. Also da habe ich dann einfach nach diesen Pausen wieder sehr viel Neues gesehen, was mir vorher nicht aufgefallen ist. Natürlich sollte man nicht nur selber das Lektorat machen, sondern sich auch jemanden nehmen, im besten Fall auch einen Profi sich leisten, der das professionell macht. Dann Covergestaltung genauso, da braucht man auch einen Profi. Ich würde da niemandem empfehlen, das selber zu machen. Also das
heißt, das Foto ist nicht quasi von dir von damals gemacht worden, sondern das hat jemand anders für dich gemacht.
Nein. Also das ist dieselbe Grafikerin, die mir damals das Kinderbuch gezeichnet hat. Die habe ich gebrieft, weil ich wieder irgendwie so ein Image im Kopf gehabt habe. Aber nachdem ich selber überhaupt nicht zeichnen kann, bringt das auch nichts, da selber was zu versuchen zu konzipieren. Und deswegen ist es wirklich sinnvoll, sich eine gute Grafikerin, sich einen guten Grafiker zu nehmen, der das professionell umsetzen kann. Weil im Endeffekt geht es ja darum, der Leser soll nicht merken, ist das jetzt ein Self-Publishing-Buch oder ist es ein Verlagsbuch. Die Qualität muss passen. Die Qualität muss im Text passen. Also die Geschichte muss einfach gut sein. Es dürfen keine Fehler drinnen sein, wobei keine Fehler unter Anführungszeichen, weil bei den meisten Büchern findet man noch Fehler, ja. Auch wenn sie durch professionelle Lektorate gegangen sind. Es muss ein professionelles Cover sein. Also das muss alles wirklich gegeben sein. Und da würde ich jedem raten, wenn man das selber nicht machen kann, sich da einen Profi zu nehmen. Das kostet zwar, aber es zahlt sich aus, und einfach Geduld mitzubringen. Es muss wirklich wie ein großes Projekt gesehen werden, und das Projekt muss in Einzelteile zerlegt werden, einen richtigen Projektplan aufstellen und die Dinge gut abarbeiten.
Das ist sehr schön, dass du das so sagst, weil wir haben letztes Jahr nämlich eine Folge rausgebracht, wo wir quasi den Weg eines Buches gehen und haben dann auch eben den Zuhörern empfohlen, eben diese Stationen auch zu machen. Und es ist dann nochmal schöner, wenn jemand Drittes das so bestätigen kann, der diese Prozesse durchgemacht hat. Deswegen fühlte ich mich jetzt eben sehr bestätigt. Ich glaube, Maxi, du auch.
Das ist immer gut, gerade wenn man im Self-Publishing veröffentlicht, da einfach Erfahrung zu sammeln. Ne? Was macht ein Lektorat, was macht ein Korrektorat, wie entsteht so ein Cover, was für Informationen, was braucht die Cover-Designerin oder Cover-Designer? Ich glaube, es ist nicht verkehrt, mal dieses ganze Spiel durchzuspielen, um zu wissen, was da eigentlich hinter so einem Buch steckt. Bei einem Verlag gibt man den Text ab. Im besten Fall baut man auch das Lektorat ein. Manchmal hat man sogar gar keinen Einfluss drauf. Das ist auch ganz angenehm und vor allem sehr viel günstiger. Aber im Self-Publishing, ja, spielt man das Spiel eben durch, und das lohnt sich. Die Erfahrungen sind wichtig, die man da macht, und die helfen einem, bessere Bücher zu schreiben und daran zu wachsen.
Genau, also ich finde es gar nicht so schlecht, selber mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was alles dahinter steckt bei so einem großen Projekt. Ja. Beim Self-Publishing ist halt der Vorteil, es wird dann genauso, wie man selber will. Also sehr oft hat man einfach bei einem Verlagsbuch nicht die Möglichkeit, beim Cover mitzureden. Ja. Oder auch teilweise wird dann der Wunschtitel nicht genommen aus irgendwelchen Gründen, und dann heißt das Buch halt vielleicht nicht so, wie man gerne immer gehabt hätte, oder das Cover sieht ein bisschen anders aus, oder es sind vielleicht Textstellen gestrichen worden, an denen man besonders hängt. Also wie gesagt, das hat Vor- und Nachteile, man soll sich einfach dessen bewusst sein, und man soll bei einem Self-Publishing-Buch wirklich viel Geduld mitbringen. Also das nicht überhasten, weil wenn es jetzt 1-2 Monate später erscheint, es macht nicht mehr den großen Unterschied, aber dafür ist das Produkt dann umso besser geworden.
Geduld ist der Schlüssel im Autorendasein. Ja. wenn ich es richtig gesehen habe, dann gibt es das Buch Insel der Vögel auch auf Englisch. Hast du das selbst übersetzt?
Also ich hatte da Hilfe von einer professionellen Lektorin. Gott sei Dank, weil ja, also unser aller Englisch reicht nicht dafür, ein Buch professionell zu übersetzen, würde ich jetzt einmal so in den Raum stellen. Also vielleicht, wenn man zweisprachig aufgewachsen ist, ja, aber ist bei mir nicht der Fall. Deswegen, ich habe mir immer gedacht, ich würde so gern mal auch eine englische Variante herausbringen von einem Buch, und das war jetzt einfach ein Buchprojekt, wo es Sinn macht, weil das Kinderbuch macht jetzt für mich keinen Sinn auf Englisch. Und nachdem das Buch in Südafrika spielt, habe ich da schon noch im Hinterkopf gehabt, dass man über Self-Publishing ja auch dann eine andere Klientel noch erreichen könnte, auch in Großbritannien, in Amerika. Das ist natürlich auch immer eine Frage von, wie erreicht man diese Zielgruppe? Das ist ein ordentlicher Aufwand. Also auch wenn das Buch draußen ist, ist dann die Arbeit auch nicht getan, sondern dann startet erst die Vermarktungsarbeit, die sehr, sehr, sehr aufwendig ist. Genau, aber ich hatte da Gott sei Dank jemanden zur Seite, der mir das professionell gemacht hat, die Übersetzung und ja.
Ich stelle jetzt mal die blasphemische Frage, stand da vielleicht auch KI im Raum? Hast du irgendwie überlegt, das Ganze vielleicht mit KI zu übersetzen? Das ist zurzeit auch recht beliebt in der Bubble.
Ja, ja, also es war eine Kombination aus KI und einer Lektorin, genau.
Ja,
ich habe gesehen,
also
dass es...
Nur
Nee, mach du.
Entschuldigung, alles nur gut. KI wäre mir jetzt zu wenig gewesen. Also dem hätte ich nicht getraut. Ich bin natürlich selber auch dann noch x-mal drüber gegangen, also unzählige Male. Aber trotz allem, wie gesagt, ich bin keine Muttersprachlerin. Ja. Und das war mir einfach wichtig, dass ich da noch jemanden habe, eine Muttersprachlerin, die nichts anderes macht, als Texte zu korrigieren. Und die hat dann auch noch mehrere Durchgänge gemacht und ja, dann hatte ich am Schluss ein gutes Gefühl.
Das ist die Hauptsache.
Ich habe gesehen, Feedback gab es zu dem Buch auf Deutsch ja schon. Jetzt frage ich mich, gab es denn englisches Feedback vielleicht dazu? Weil das ist ja dann schon Feedback auf internationalem Niveau. Fühlt sich das anders an?
Ja, also ich hatte noch nicht so viel Feedback vom englischsprachigen Raum, weil das einfach jetzt noch ein bisschen zu viel war in den letzten paar Wochen, alle Märkte gleich zu bedienen. Es ist wirklich wahnsinnig viel Arbeit. Ich mache das ja auch alles daneben, Projektplan und so. Also ich habe versucht, das irgendwie strategisch anzugehen und mir nicht da alles auf einmal vorzunehmen, weil das unrealistisch erscheint. Ich hab gesehen, es gab schon Verkäufe in den USA, was mich sehr gefreut hat, weil ich kenne diese Leute nicht. Aber mehr weiß ich noch nicht.
Okay. Wir haben hier noch stehen, Mystery lebt ja von seinen Geheimnissen und du wurdest ja eben sehr durch deine Reise damals beeinflusst. Würdest du sagen, es gibt noch weitere Mystery-Einflüsse, die dich irgendwie bewegt haben, dass du sie mit in dieses Buch packst? Oder gibt es irgendwie sonst Mystery im Leben, wo du sagst, ah ja, das möchte ich irgendwie verarbeiten?
Eigentlich nicht konkret. Die Frage ist immer, was ist Mystery? Also wie fasst man das zusammen? Es passiert ja so viel auf der Welt, was wir nicht erklären können, kann ja auch schon als Mystery gesehen werden. Also es kommt in meinem Buch ja sehr viel vor, was man nicht erklären kann. Es ist immer die Frage, glaubt man an Spuk, glaubt man nicht an Spuk? Das ist jedem selber überlassen. Wie gesagt, basiert die Geschichte ja auch auf einer wahren Begebenheit. Dazu kann man auch stehen, wie man will. Die einen sagen, das ist ein Blödsinn, dass es dort spukt. Die anderen sagen, und das sind einfach sehr viele Ranger, die ich dort kennengelernt habe, dass sie dort nie wieder auf diese Insel fahren, weil es so unheimlich ist, dass sie sich das nicht mehr antun wollen. Also Mystery kann sehr oft einfach auch ein Teil des Alltags sein, ist alles, was wir uns nicht erklären können. Aber jetzt konkret bei dieser Geschichte habe ich jetzt nichts anderes hineingearbeitet. Mir war es einfach wichtig, diese Geschichte, die ich da damals gehört habe, dass ich da irgendwie etwas draus mache, weil mich das so begeistert hat, dass da etwas auf dieser Insel vor sich geht, wo sich zwei gemeinsam reisende Frauen davor fürchten müssen, diese Insel zu betreten. Und ja, laut den Rangern, die mir das damals erzählt haben, ist das immer wieder passiert, dass die dann in einer Nacht- und Nebelaktion die Insel verlassen mussten, weil sie sich einfach nicht mehr sicher gefühlt haben. Also das ist schon faszinierend, was denn dort passiert ist, dass es so weit kommt. Ja.
Du hast auch ganz am Anfang deines Buches ein Zitat aus der Hund der Baskervilles drinstehen. Und dieses Zitat heißt, "The world is full of obvious things which nobody by any chance ever observes." Also so im Sinn gemäß, die Welt ist voller offensichtlicher Dinge, die niemals jemand bemerken wird. Und das passt ganz gut zu dem, was du eben gesagt hast. Das wollte ich jetzt nur erwähnt haben. Das war super. Ja. Du hast diese Frage quasi beantwortet, bevor wir sie gestellt haben.
Ja, na, aber gut, dass du auch dieses Zitat gelesen hast. Sehr oft wird das ja übersprungen. Das war mir auch wichtig, dass ich da so ein Zitat unterbringe. Habe auch lange danach gesucht, bis ich dann was gefunden habe, was wirklich perfekt gepasst hat. Ja.
Ja, wenn Sherlock Holmes irgendwo vorkommt, müssen wir es erwähnen. deswegen ist uns auf jeden Fall aufgefallen.
Überhaupt, man könnte eine ganze Folge nur über dieses Zitat machen, weil ich finde das nämlich auch wahnsinnig inspirierend. Ne? Also ganz tolles Zitat.
Ja, ja.
Wir gehen noch mit einem Satz tiefer in die Mystery, die in diesem Buch stattfindet. Die hat nämlich einen Namen, sage ich mal, und zwar die Lady. Wir wollen natürlich nicht zu viel verraten. Ne? Die Leser draußen sollen ja noch gespannt sein. Aber wie viel kannst du uns über die Lady verraten und würdest du ihr begegnen wollen?
Also die Lady ist angeblich die Person, die auf Bird Island spuken soll. Sie ist die Ehefrau des Leuchtturmwärters, die verstorben ist und die offensichtlich immer wieder zurückkommt, weil sie nicht ganz ihren Tod akzeptieren wollte. Und ein besonderes Auge auf zwei gemeinsam reisende Frauen wirft. Also das passt hier überhaupt nicht ins Konzept, dass zwei gemeinsam reisende Frauen auf Bird Island kommen und da lässt sie immer etwas von sich hören, lässt sie immer von sich hören oder lässt sie die beiden Damen auch spüren, dass das ihr nicht gefällt. Ja, was soll ich noch sagen? Also sie wird mittlerweile von den Bewohnern von Bird Island auch irgendwie so akzeptiert als Teil der Insel, weil man sie einfach nicht aufklären konnte, was dahinter steckt. Man ahnt, dass es sie ist, aber die Bestätigung an sich gibt's ja nicht, weil wie soll man Spuk auch großartig wissenschaftlich bestätigen können? Die Leute respektieren sie irgendwie, haben Angst vor ihr, haben Ehrfurcht. Sprechen auch alle immer besonders positiv von der Anmut dieser Frau, also dass sie einfach so eine wahnsinnig schöne Frau war damals in ihren 20ern, also die Personen, die sie noch persönlich kennenlernen konnten. Sie hat einfach so eine gewisse Aura und offensichtlich eine Präsenz gehabt, der man sich nicht entziehen konnte und ist eine ganz besondere Person, die da auf dieser Insel gelebt hat und hat die Insel nie verlassen.
Und eine Sache gibt's noch abschließend zu dem Buch, die muss ich dich unbedingt fragen. Und zwar hatte Henrik in seinem Zimmer, beziehungsweise hängt das Bild auch in anderen Zimmern, von einem Angler ein bestimmtes Bild oder mehrere bestimmte Bilder. Die Frage an dich, würdest du dir dieses Bild selbst zu Hause hinhängen wollen?
Definitiv nicht, nein. Also das wird mich sehr verunsichern. Ich habe auch wirklich der großen Respekt gehabt vor Henrik, dass er sich das so lange angetan hat, auch weil er von Anfang an gemerkt hat, irgendwas stimmt mit den Augen des Anglers nicht. Und er hat ihn ja vorher auch schon getroffen, wo seine Vermieterin dann gesagt hat, na, sie irren sich. Also der Packer ist ja schon ganz lange verstorben, noch länger als die Lady. Da müssen sie sich irren, das war ein Irrtum. Für ihn ist das dann irgendwie so eine Mutprobe offensichtlich. Er möchte das Bild zuerst ganz lange nicht abhängen, weil warum soll er sich dann von einem Bild verunsichern lassen? Er hält ja auch nichts auf Spuk. Also das trifft ja genau Henrik, der irgendwie sehr sachlich am Anfang rüberkommt, wenig emotional. Man merkt, er hat irgendwie so sein Herz ein bisschen eingeschlossen. Er ist nicht die offenste Person und ja, also er kann sich da ja nicht von einem doofen Bild verunsichern lassen, jetzt einmal banal gesagt. Aber bis er dann einfach auch merkt, nein, da ist tatsächlich mehr dahinter, da gibt's vielleicht doch irgendwas, wo er hinhören und hinsehen sollte. Und man kann vielleicht nicht alles erklären, was es so gibt. Und ja, er soll einfach mal auch sein Herz vielleicht für solche Dinge öffnen.
Und Bilder können an und für sich ziemlich gruselig sein, nachdem was für ein Bild es ist. Also muss ich ihm zustimmen.
Besonders die Bilder, die Personen abbilden, wo man dann das Gefühl hat, sie folgen einem mit den Augen. Also sowas hat ja jeder schon einmal gesehen. Und ja, also schade, dass ich nicht malen kann. Ich habe ein konkretes Bild von diesem Bild in Henriks Zimmer vor Augen, aber ich kann es leider nicht zu Papier bringen.
Das hätte mich interessiert. Aber ich glaube, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, wenn ich jetzt irgendwo zu Gast bin oder in einem Hotelzimmer oder irgendein Airbnb, irgendwas, und da hängt so ein Bild, das mir komisch vorkommt, ich glaube, ich würde es abhängen. Ich glaube, da könnte ich nicht schlafen. Also selbst wenn man sich sagt, es ist nur ein Bild, wenn das Bild irgendwie, weiß ich nicht, wenn der Typ oder die Frau, was auch immer drauf ist, komisch guckt, ich würde es, glaube ich, abhängen.
Ja, ohne spoilern zu wollen, aber er macht es dann ja auch. Also auch er kommt er dann nicht umhin und muss sich dann einfach eingestehen, dass das für ihn mittlerweile unerträglich geworden ist. Ja.
Bist du denn selbst so eine rationale Person, Sabine? Oder bist du auch so ein bisschen, würdest du das Bild auch abhängen von Anfang an?
Ich glaube, ich würde es abhängen, weil also mich verunsichert sowas schnell. Ich brauche auch wirklich beim Arbeiten meine absolute Ruhe. Also wenn ich das Gefühl habe, ich werde beobachtet, auch wenn es nur von einem Bild ist, dann wird das für mich auch nicht gehen. Und ich bin, also rationaler Mensch bin ich schon auch, aber ich bin schon auch ein sehr, sehr stark emotionaler Mensch und höre auf mein Herz und ich akzeptiere es auch vollkommen, dass es Dinge gibt, die ich mir nicht erklären kann. Ganz im Gegenteil, ich finde das auch viel schöner und irgendwie auch fast etwas Beruhigendes, Tröstendes in unserer Welt. Es gibt so viele Dinge, die der kleine Mensch einfach nicht verstehen kann. Das ist wieder das, was wir vorher schon gesprochen haben. Ehrfurcht, mehr Ehrfurcht vor der Natur, vor Tieren, sich auch ein bisschen unterordnen können und sich nicht so wichtig nehmen müssen, dass der Mensch immer glaubt, alles wissenschaftlich erklären zu müssen, alles sich untertan machen zu müssen. Also ich finde, wenn wir alle ein bisschen mehr in unser Herz hineinhören würden und ein bisschen mehr akzeptieren würden, dass es viele Dinge gibt auf der Welt, die wir nicht erklären können, wo der Mensch viel zu unwichtig und zu klein ist dafür, da fände ich irgendwie so fürs Zusammenleben angenehmer und besser. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden.
Arme Schwester.
Das ist ein ziemlich schöner Satz für Social Media. Ja. Wir bleiben noch einmal kurz bei dir und dann kommen wir zu unseren weltberühmten Rauschmeisterfragen, schon mal der Teaser an dich. Und zwar, wenn man dich recherchiert, und ich hoffe, ich habe richtig recherchiert, ich meine, auf deiner Seite gelesen zu haben im Zusammenhang mit dem Kinderbuch, dass du hochsensibel bist. Und für die, die das nicht kennen, das ist kurz gesagt hochsensibel, da bezeichnet man Personen, die besonders empfindsam für eigene Sinneswahrnehmungen sowie die Emotionen anderer sind. Würdest du sagen, dass die Hochsensibilität dein Schreiben beeinflusst?
Ja, definitiv. Also erstens einmal ist es der Grund dafür, warum dieses Kinderbuch entstanden ist, weil da geht es ja um einen hochsensiblen Buben. Das war mir dann auch einfach zu diesem Zeitpunkt besonders wichtig, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetze. Das war für mich auch so ein bisschen eine Form der Therapie unter Anführungszeichen, weil ich dieses Thema auch für mich sehr stark im Alltag verarbeiten musste und mich auch sehr stark eingelesen habe, um noch mehr über mich zu lernen, warum ich in gewissen Situationen so reagiere, wie ich bin, warum ich in gewissen Situationen bestimmte Bedürfnisse habe oder mich sehr, sehr gerne wieder zurückziehe und meine Ruhe brauche, absolute Ruhe zum Arbeiten, nicht abgelenkt werden möchte, sehr oft, sehr schnell emotional reagiere. Also es sind ganz viele Dinge, die ich mir früher, wie ich das noch nicht wusste, nicht erklären konnte. Und irgendwann so mit 30 herum habe ich dann eine Antwort auf all diese Fragen bekommen, weil ich dann herausgefunden habe, ich bin hochsensibel. Und seither befasse ich mich einfach mit diesem Thema und eben auch auf einer beruflichen Ebene mit dem Kinderbuch. Fürs Schreiben ist es meiner Meinung nach schon ein Vorteil, wenn man sehr sensibel ist, weil man sich einfach in seine Hauptfiguren auch viel besser hineinversetzen kann. Also wenn ich mich nicht in andere Personen hineinversetzen würde, könnte ich ja nie aus der Perspektive einer anderen Person schreiben. Da könnte ich ja nie das durchleben, was die Person in dem Moment vielleicht gerade durchmacht. Also ich finde das schon eine Voraussetzung dafür. Da fällt mir ein, dass zum Beispiel der Sebastian Fitzek also mal gefragt worden ist, also weil ihm immer vorgeworfen wird, er muss ja komplett abgebrüht sein, so schlimm wie seine Bücher sind. Und er hat dann gesagt, na ganz im Gegenteil, ich bin furchtbar emotional, ich fange sehr leicht zum Weinen an, ich fürchte mich vor allem und das verarbeite, diese vielen Gefühle verarbeite ich mit meinen Büchern. Und das hat bei mir so Klick gemacht, weil ich mir gedacht habe, ja, ich kann das zu 100% nachvollziehen. Also das ist einfach schön, dass es von jemandem, der schreibt wie eine Maschine und ständig ein Buch raushaut und sehr, sehr erfolgreich ist, dass der das so formuliert hat, weil ich habe mich da drinnen wiedergefunden. Einfach dieses Mitleben mit den Figuren und diese Emotionen schildern, ich finde, das ist definitiv ein Vorteil, wenn man sehr sensibel ist. Und das beeinflusst definitiv auch das Schreiben. Ja.
Sehr schön. Dann hast du es eigentlich schon geschafft. Wir haben über dich und dein neues Buch gesprochen und vielleicht hast du in den letzten 3 Jahren mal Lull gehört. Wir haben unsere Rausschmeißerfragen etabliert. Das ist der Teil der Interviews, wo die meisten sich dann immer das Fürchten anfangen. Aber ganz so schlimm wird's nicht. Und Max, ich würde sagen, wir machen einfach ein bisschen Ping-Pong und ich fange an, oder?
Gerne.
Und zwar beim letzten Mal hast du unsere ZuhörerInnen auf Spanisch gegrüßt. Ist in den letzten 3 Jahren eine weitere Sprache dazugekommen, in der du unsere Fans jetzt grüßen könntest?
Ja, Niederländisch könnte ich anbieten.
Ah ja, nehmen wir.
Okay, was soll ich sagen? Irgendein Gruß.
Einfach. Du kannst doch dein Buch auf Niederländisch bewerben. Das ist.
Das wäre doch auch was.
Up to you, ja.
Okay, grüties an alle Lausteras van de podcast. Mein Name ist Sabine en ik heb een nieuwe boek geschreven. Dat heet Eiland van de Vogels. En helaas is het niet vertaald op Nederlands. Maar ik hoop dat jullie het graag willen lezen in Engels.
Herrlich.
Das ist so eine Sprache, wo man denkt, man versteht manche Wortfetzen als Deutscher, aber dann doch nicht, man kann es sich nicht aus dem Zusammenhang erschließen irgendwie. Aber der Buchtitel war sehr schön, der war super.
Da muss ich kurz
Island von the Vogels. Ja. Ja.
Da muss ich kurz hinterher fragen, fällt es dir leicht, Sprachen zu lernen?
Naja, ich habe 2 Jahre in Holland gelebt und ich habe Holländisch immer geliebt und ich war ja in Südafrika und da spricht man Afrikaans und für mich und die anderen Volontäre war das immer die größte Freude, wenn die Ranger Afrikaans gesprochen haben. Wir hatten den größten Spaß und weil es uns genauso ging wie euch jetzt, also es ist einfach eine witzige Sprache. Und damals habe ich mir schon gedacht, irgendwann mal Holländisch zu lernen, was ja sehr nahe am Afrikaans dran ist, das wäre ein schönes Ziel. Und dann bin ich tatsächlich nach Holland gezogen und da habe ich dann das gemacht. Und wenn man was gerne lernt, dann lernt man es auch schnell.
Ja. Schön.
Ja, ich muss da vorhin dran denken, als du gesagt hast, du hast in Holland gelebt und Afrika, da kam mir dann das gleich zusammen, weil die Niederlande dort ja auch Kolonien hatten vor vielen Jahren.
Genau.
Ja, hat es in meinem Kopf Klick gemacht. Sehr cool. Ich würde gern von dir wissen, welches Buch liegt denn zurzeit auf deinem Nachtkästchen und ist es ein gutes Buch oder ist es eher ein nicht so gutes Buch?
Also es liegt nicht auf meinem Nachtkästchen, sondern ich lese momentan digital. Es ist am Laptop oben. Es ist von Henning Mankell, das Buch Das Auge des Leoparden. Das spielt in Afrika. Also ich lese auch wirklich privat wahnsinnig viele Bücher, die in Afrika spielen. Und Henning Mankell hat ja selber auch viele Jahre in Mosambik gelebt. Und ich glaube, die letzten 20 seiner Romane, ein Minimum viel mehr, spielen in Afrika. Und ja, ich habe immer so ein bisschen Themenschwerpunkte und die letzten 10 Bücher, die ich, glaube ich, gelesen habe, spielen alle in Afrika.
Da ist auf jeden Fall ein Faible vorhanden.
Ich habe von Henning Mankell, wenn wir über denselben sprechen, dann habe ich bisher von dem nur eins gelesen. Das ist doch der große Thriller-Schreiber auch.
Ja, der schwedische Buchautor, genau, der hat sehr viele Krimis geschrieben, die in Schweden spielen, aber auch wahnsinnig viele Bücher, die in Afrika spielen, ja.
Okay, dann sprechen wir vom selben. Obacht, das neue Jahr hat angefangen. Hast du an Silvester mit Böllern geschmissen?
Nein, das würde ich nie machen. Ich dachte mir noch, direkt zu Mitternacht, ich würde das begrüßen, wenn man das mal abschaffen würde und das nur mal den Pyrotechnikern überlässt. Und tatsächlich hat es dann auch in meiner Verwandtschaft einen kleinen Zwischenfall gegeben und jemand hat einen Böller an den Schal bekommen und der Schal ist in Flammen aufgegangen und es gab Brandwunden. Also sowas kann auch passieren, deswegen ich bin nicht so der Fan.
Finde ich gut, weil wir machen jährlich einmal die Ansage gegen Ende des Jahres, dass wir für Bücher sind statt für Böller. Deswegen fühle ich mich auch hier wieder sehr bestätigt.
Kann ich voll unterstützen, ja.
Da hat man auch ein wenig mehr von und vor allem länger. Wir haben noch eine letzte Frage oder ich habe eine letzte Frage. Und zwar, hast du einen Schreibtipp für die Leute da draußen, den du gerne weitergibst, aber den du selbst nicht beherzigst?
Wahrscheinlich ist es der Tipp, ein volles Konzept vorab zu machen und jede Szene durchzukonzipieren bis zum Schluss. Dann hat man das Grundgerüst und dann braucht man den Inhalt nur mehr runtertippen. Das habe ich noch nie geschafft. Das heißt, es klingt in der Theorie sehr gut, aber ja.
Bist du denn dann eine Plotterin, die alles durchplant, die eine grobe Struktur hat, oder wie gehst du vor?
Eine grobe Struktur schon, aber irgendwie komme ich dann beim Schreiben schon immer wieder drauf, es ist besser, wenn ich einfach ein bisschen mehr den Flow auch durchlasse. Also wenn sich dann in eine andere Richtung entwickelt, dann sollte man das nicht abbremsen und abwürgen wollen, sondern dann soll man das einfach auch zulassen, weil sich vielleicht Dinge verändern während des Schreibens. Das Plotten ist sehr schön in der Theorie, kann funktionieren, muss aber nicht. Also ich glaube, man sollte sich nicht zu strikt an was halten, was dann in der Praxis vielleicht ein bisschen anders gelebt wird.
Ja, es hemmt dann vielleicht manchmal. Also ich kenne das auch. Ich bin ganz genauso. Ich mache mir einen groben Plan. Wo will ich hin? Was für Szenen sind wichtig? Und dann renne ich halt einfach mal los. Und manchmal weiß man auch schon Sachen unbewusst, die man schreiben möchte. Die müssen dann einfach nur raus. Und irgendwann sitzt man am Ende da und sagt, Mensch, jetzt sind X, Y und Z zusammengekommen. Ich habe das vorher gar nicht gewusst, aber jetzt passt das. Jetzt ergibt auf einmal alles Sinn. Also man diesen Flow durchlassen, das ist super, ja.
Dann würde ich sagen, hast du dich hervorragend geschlagen. Wir kommen zum Ende.
Danke
und
euch.
Wir sagen vielen Dank, dass du da warst. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, die auch beim zweiten Mal. Vielleicht sieht man sich ja sogar ein drittes Mal.
Denn irgendwie, ja, wer weiß, was noch passieren wird. Ja, genau, also ich sage jetzt wieder mal so wie immer, für mich war es das jetzt mit Bücherschreiben, aber vielleicht habe ich ja jetzt dann bald wieder die nächste Idee.
Ich wollte gerade sagen.
Ja.
Ich glaube nämlich nicht, dass das letzte sein wird. Wenn man jetzt Lust hat auf Insel der Vögel, wo findet man das Buch und wo findet man dich?
Also man findet es natürlich auf jeden Fall auf Amazon. Für all diejenigen, die Amazon nicht so gern unterstützen wollen, gibt es das Buch natürlich auch in einer Buchhandlung zu holen. Also falls man das nicht weiß, man kann jedes Buch in einer Buchhandlung bestellen. Da unterstützt man auch den lokalen Buchhandel und es dauert dann ein paar Tage, bis das Buch zugestellt wird. Aber das finde ich auch immer sehr, sehr sympathisch, wenn man in einen lokalen Buchhandel geht, dort nach dem Buch fragt, das Buch wird bestellt, wird dann in ein paar Tagen geliefert. Und ja, man muss nicht immer bei Amazon bestellen, aber ich freue mich natürlich genauso über eine Amazon-Bestellung.
Jawohl.
Ja.
Maxe, wann kommt die nächste Folge?
Du überraschst mich, ich habe nämlich gar nicht geguckt. Warte mal, jetzt muss
ich 80 Folgen stelle ich ihm diese Frage und jedes Mal ist sie überrascht.
Am 12., die neue Folge kommt am 12. Februar.
Jawohl. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst, Sabine. Vielen Dank euch fürs Zuhören und wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Danke vielmals für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Okay, ja, ich habe noch eine kleine Episode von meiner Zeit in Südafrika mitgebracht. Ich habe damals ja, wie erwähnt, ein Volontariat gemacht und für ein paar Tage sind dann eine andere Volontärin und ich in einen anderen Teil des Nationalparks versetzt worden, weil es da noch Arbeiten gab, wo wir noch mithelfen sollten. Und da sind wir dann in einer kleineren Hütte untergebracht worden, in einem Waldgebiet, mitten im südafrikanischen Wald. Und uns zur Seite gestellt wurden zwei südafrikanische Studentinnen, die dort gerade ein Praktikum gemacht haben und dort mit uns dann zwei Nächte verbracht haben und uns herumgeführt haben. Und wir sind dann dort angekommen, es war schon in der Dämmerung, südafrikanischer Wald, kleine Hütte und haben dann erstmal bemerkt, dass in der Hütte gar kein Badezimmer war, sondern das Badezimmer war dann noch viel weiter hinein in den südafrikanischen Wald, wahrscheinlich dann noch mal 50 Meter in die tiefe Nacht hinein, wo dann die andere Volontärin und ich beschlossen haben, wir gehen sicher immer nur gemeinsam auf die Toilette, weil so kann die eine Person mit der Taschenlampe in den Wald leuchten und schauen, ob da vielleicht ein Augenpaar eines wilden Tieres entgegenleuchtet und die andere Person ist gerade in der Toilette oder im Badezimmer drinnen. Ja, aber was sein muss, muss sein. Wir haben dann unser Zimmer bezogen Und eine der Studentinnen meinte dann noch so, ja, wir geben euch jetzt noch ein paar Tipps mit. Erstens mal, passt auf, da gibt's wirklich viele Giftschlangen. Zweitens, da gibt's sehr, sehr gefährliche Spinnen. Die sind ungefähr Handteller groß, stellen sich, wenn sie einem begegnen, auf die Hinterbeine und fauchen einen an. Und drittens, wenn ihr so Geistergeräusche hört, dann sind das wahrscheinlich die kleinen Baumschliefer, die sich auf den Bäumen verstecken, so kleine putzige Tiere. Die nächsten Verwandten von ihnen sind die Elefanten. Das habe ich auch ins Buch mit reingearbeitet, wenn ihr euch erinnern könnt. Und wir waren erstmal etwas überfordert mit diesen Informationen, weil, ja, war ein bisschen viel auf einmal. Dann ist die Bettzeit gekommen. In diesem Zimmer haben wir sehr, sehr viele Spinnen gesehen und haben dann erstmal überlegt, können wir überhaupt ein Auge zutun in dieser Nacht? Also es wird ziemlich heftig werden und wir waren schon etwas verängstigt, ob wir diese Nacht überstehen können. Dann haben wir gesagt, okay, wir probieren es, es hilft eh nichts. Was sollen wir denn jetzt tun? Wir sind da mitten im Wald, wir kommen nicht weg. Wir haben uns hingelegt, haben die Augen zugemacht. 8 Stunden später sind wir aufgewacht, haben gesagt, also so gut haben wir überhaupt noch nie in unserem Leben geschlafen. Also alles halb so wild gewesen. Was da in der Nacht über uns hingekrochen ist, wissen wir bis heute nicht, aber den guten Schlaf hat es nicht gestört.
Das ist vielleicht auch besser, es nicht zu wissen.
Ja. Ja. Achtbeinige Schlafbetreuung. Also Giftschlangen, irgendwelche Baumschläfer, kein Problem, aber so bei so großen Spinnen, da wäre ich raus, da wäre der Toilettengang erledigt, bevor es passiert ist.
Ich hätte auch kurz den Gedanken.
Das haben wir überlegt.
Ich hätte kurz den Gedanken, dass jetzt endlich das Geheimnis gelüftet ist, warum Frauen immer zu zweit aufs Klo gehen, wegen der wilden Tiere.
Ja. Aber so, so viel wieder zu der Geschichte von vorher, wo du mich gefragt hast, ob man da ängstlich ist. Ja, schon, aber man hat in dem Moment ja auch überhaupt keine Wahl. Also man muss dann einfach vertrauen, dass alles passt und in dem Moment konnte man auch nichts machen. Und ich glaube auch nicht, dass die beiden Studentinnen, die mit uns dort untergebracht waren in der Hütte, etwas machen hätten können, wenn uns da eine Schlange gebissen hätte. Also von daher, ja.
Muss man es manchmal drauf ankommen lassen.
Ja, sehr genau. Cool. Das ist halt einfach Afrika.